Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Wir können vielleicht mal den ganzen Text nochmal sehen aus dem ersten Buch Mose. Wir sind ja gerade in dieser Reihe. Ich lese es nochmal. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dieser Abschnitt am Ende endet dann so, dass es heißt, und Gott sah, dass es gut war. Ich weiß nicht, was du so morgens denkst, wenn du in den Spiegel guckst. Manchmal denke ich, nein, du bist doch kein Affe. Und darum geht's ja eigentlich in diesem Text, was ist eigentlich der Mensch? Was ist der Mensch? Was ist der Mensch vor Gott? Was ist der Mensch in Bezug auf sich selbst? Was ist der Mensch in Beziehung zu den anderen? Ich habe drei, hoffentlich nicht ganz so lange Punkte. Erstens, erstaunlich, aber wahr. Es gibt ein biblisches Menschenbild. Es gibt ein biblisches Weltbild. Und dieses hat so ganz grundlegende Koordinaten, Rahmenbedingungen. Das eine davon ist, es gibt einen wahren Gott. Es gibt einen Gott, keine Vielzahl von Göttern, keine Vielzahl von Kräften und Mächten, die mag es auch geben, aber es gibt den einen Gott, der sich uns offenbart, der der Schöpfer ist und der die Welt erhält. Und es gibt eine wahre Schöpfung. Das, was du siehst, ist keine Illusion. Der Stuhl, auf dem du sitzt, beziehungsweise die Bank, ist wirklich da. Und auch ich stehe wirklich vor dir. Ja, es gibt ja Weltanschauungen, die sagen, alles ist nur eine Illusion. Ne? Und wenn man dann jemandem ins Gesicht eine Ohrfeige gibt, dann war es ja auch nur eine Illusion. Ne? Aber nein, die Bibel sagt, es gibt wirklich diese Welt, es gibt wirklich die Schöpfung, es gibt wirklich die Materie, es gibt wirklich die Dinge, die wir wahrnehmen. Also es gibt einen wahren Gott, es gibt eine wahre Schöpfung und es gibt auch einen wahren Stellvertreter des Gottes, des Schöpfers in der Schöpfung, und das ist der Mensch, weil er ist das Ebenbild Gottes. Das ist erstaunlich, aber wahr. Der Adel des Menschen, dass er gleich am Anfang der Bibel uns vorgestellt wird als der, der Gott repräsentiert, der sein Bild hineinträgt in diese Welt. Und wir Menschen leben ja in dieser doppelten Wirklichkeit. Wir sind auf der einen Seite wirklich Materie, wirklich Staub von Staub, wirklich aus dem Sternenstaub, aus dem Lehm erschaffen. Und dennoch sind wir, und das ist die andere Seite dieser Wirklichkeit, auch wirklich Gottes Ebenbild. Worin besteht denn diese Ebenbildlichkeit des Menschen, diese Gottes Ebenbildlichkeit? Manchmal denkt man ja, das ist was Äußerliches. Und so haben dann Leute den Umkehrschluss gemacht und haben gesagt, dann muss ich mir Gott so wie so einen Menschen vorstellen. Und weil der ja schon relativ lange da ist, sieht er wahrscheinlich auch relativ alt aus. Wie so ein Opa mit einem ganz, ganz langen Bart. Ja? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, so kann man sich aber Gott auch gar nicht vorstellen. Und denken, wenn sie diese Vorstellung von Gott als eines sozusagen in die Ewigkeit projizierten Menschen ablehnen, damit den wahren Gott ablehnen müssen. Nein, so ist es nicht. Nicht Gott ist unser Bild, sondern unser Ebenbild, sondern wir sind hineingeschaffen in sein Ebenbild. Aber damit meint die Bibel auch schon in 1. Mose 1 nichts Äußerliches, sondern sie meint etwas anderes, nämlich diese Würde des Menschen, diese Mitschöpferkraft des Menschen, diese Kreativkraft des Menschen, die geistige Fähigkeit, die Welt zu erforschen, zu begreifen, sie zu beherrschen, so heißt es hier im Text. Dass der Mensch mit auf die Seite Gottes kommt gegenüber der Welt, dass er nicht eingefangen ist und bleibt in der Welt, sondern dass er auf die Seite des Schöpfers treten kann und mit ihm gemeinsam gestalten und schaffen kann, Schöpfer sein kann. Dazu gehört Sprache und Denken und Verstehen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken. Was ja manchmal gar nicht so angenehm ist, dass man das kann. Und dazu gehört auch die Ewigkeitsfähigkeit des Menschen. dass wir hinausdenken können über Raum und Zeit, eine Erfahrung, die wir gar nicht haben, die uns aber anspricht und, so wie die Bibel an einer Stelle sagt, in unsere Herzen gelegt ist. Gott hat dem Menschen den Gedanken der Ewigkeit ins Herz gelegt. So sehen wir, dass die Ebenbildlichkeit Gottes ein Geschenk ist, was uns gegeben wird. Uns, die wir wirklich wahrer Staub von wahrem Staub sind und wirklich Lehm von Lehm sind, Materie, die wir auch zu Recht eingeordnet werden in die Reihe der Primaten, aber eben etwas ganz Besonderes ist geschehen mit diesem Primaten namens Mensch, nämlich dass Gott seinen Odem hineinbläst und dass er diesen Mensch herausholt und auf seine Seite stellt und sagt, du und ich, wir gehören zusammen. Wir sind einander ähnlich. Du darfst mein Bild repräsentieren in diese Welt hinein. Und so ist der Adel unseres Lebens, dass du mehr bist als ein Stück Lehm, dass du mehr bist als eine Handvoll Sternenstaub, die sich zufällig in dieser Konstellation zusammengefunden haben, aber irgendwann wieder verfallen werden und dann auf Andromeda oder woanders rumschwirren werden. Du bist mehr als eine Ansammlung von Materie, weil der Geist Gottes hineingekommen ist, der Ruach Adonai in dein Leben hinein. Das ist der Gottfaktor in dir und in mir und in uns allen, in allen Menschen, egal wie sie äußerlich aussehen möchten und was immer ihre Ideologie oder Religion sein mag. Sie sind alle, wir sind alle Ebenbilder Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes, du als Mann, ja, und du als Frau, beide Geschlechter. Nicht der Mann ist das Ebenbild Gottes, und das hat Esther uns ja schon deutlich gesagt. Gut, dass du da die Positionierung gleich am Anfang des Gottesdienstes vorgenommen hast. Es steht aber de facto auch hier bei mir schon vorher. Nicht der Mann ist das Ebenbild Gottes und die Frau das Abbild des Mannes oder ähnlich oder umgekehrt, sondern die Bibel ist von Anfang an ganz klar in der Positionierung Mann und Frau. Beide für sich und auch beide zusammen bilden das Bild Gottes. Weil Gott von Anfang an uns als menschenfreundlich dargestellt wird, als männerfreundlich, als frauenfreundlich. Die Bibel spricht von dem liebevollen Schöpfergott, der Freude daran hat zu erschaffen, der will, dass der Mensch Anteil hat an seinem Wesen und Anteil hat an seiner Herrschaft und der mit einsteigt in die kreative Fürsorge für seine Schöpfung. Und dann sagt Gott am Ende, das ist gut. Das ist gut, dass ich den Menschen in meinem Bilde geschaffen habe. Die beiden, Mann und Frau. Das ist gut. Unglaublich, aber wahr. Mein zweites, tragisch und folgenreich. Die Geschichte geht ja weiter und gleich in Genesis 2, da werden wir dann ja auch noch in den nächsten Wochen ein bisschen hinkommen, wird uns erzählt, dass diese Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen angefragt wird, angegriffen wird. Sie ist ja mit einem Auftrag verbunden. Der Mensch soll im Namen Gottes in der Welt handeln. Er soll die Schöpfung gestalten, er soll sie bebauen, er soll sie bewahren. Und dann passiert das, dass der Mensch aus dieser Verbundenheit zu Gott, aus dieser einzigartigen Verbundenheit immer wieder versucht rauszubrechen. Da geht's nicht um diesen Apfel, zumal in 2. Mose 2 überhaupt nichts von einem Apfel steht, sondern es geht um den Bruch der Vertrauensbeziehung, sollte Gott gesagt haben. Und dann ist auf einmal eine andere Stimme da und der Mensch hört mehr auf die andere Stimme als auf die Stimme Gottes, von der er doch eigentlich weiß, dass es die Stimme des liebevollen Vaters ist und die Stimme des fürsorglichen Schöpfers. Gottes Ruf an den Menschen war, diese Gottesebenbildlichkeit zu leben und sie zu bewahren. Und doch passiert die Abkehr des Menschen von Gott und sie bedeutet, dass das Ebenbild Gottes zerstört wird. Der Mensch verzerrt das Bild Gottes in sich selbst und in anderen. Und der Mensch entmenschlicht sich selbst und entmenschlicht den anderen dadurch. Der Mensch wird dadurch, dass er sich von Gott trennt, ein Stück weit unmenschlich. Denn das, was im tiefsten uns Menschen menschlich macht, ist ja dieser Gottfaktor in unserem Leben. Und wenn wir den ausschalten, wenn wir den weghalten wollen, wenn wir nicht Gott als Schöpfer in unserem Leben, in unserer Wirklichkeit haben wollen, dann zerbricht dadurch nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zur Schöpfung. Wir fangen an, anstatt sie zu bewahren und zu gestalten, sie auszubeuten und sie zu zerstören. Und es zerbricht auch die Beziehung zu den anderen Menschen. Und der Mensch wird zum Wolf des anderen. Und letztlich zerstört sich auch die Beziehung zu uns selbst. Und die Bibel erzählt das jetzt so, diese Zerstörungsgeschichte, diese traurige, tragische Geschichte, als eine Art Menschheitsgeschichte, die uns alle umgreift. Da kann nicht der eine sagen, du bist aber ein schlimmerer Sünder als ich oder bei dir ist das mehr als bei mir. Nein, sie erzählt das als eine Gegebenheit des menschlichen Seins, dass wir auf der einen Seite Gottes Ebenbild sind und auf der anderen Seite eine Zerstörung hineingekommen ist. Aber die Zerstörung, so verstehe ich das, ist nicht so total, dass wir gar nichts mehr erkennen können vom Ebenbild Gottes. Aber es sind Macken da, es ist etwas Angegriffenes, es ist etwas Verwundetes, etwas Verletztes. Und so stimmt es beides, dass du gleichzeitig und ich gleichzeitig, dass wir gleichzeitig Gottes Ebenbild sind und gleichzeitig auch diese Verzerrung hineingekommen ist. Tragisch und folgenreich, die Zerstörung der Gottes Ebenbildlichkeit. Ich stelle mir das manchmal in Bildform vor wie so ein alter griechischen Tempel, der in der Ruine noch dasteht. Man kann noch die Herrlichkeit erkennen. Und da ist noch vieles Schöne und Herrliche und Gewaltige dabei. Und doch sind die Zeichen der Zerstörung auch da. Und so verstehe ich die Lehre der Bibel über uns Menschen gerade am Anfang, dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, ihr seid es, ihr seid die Ebenbilder Gottes und gleichzeitig uns berichtet wird, wie das gefährdet ist, ja, wie das angekratzt ist, wie das ein Stück weit zerstört ist. Es ist tragisch und folgenreich, dass wir Menschen uns von Gott, unserem Schöpfer, abgewendet haben. Und weil das so ist, liegt immer wieder dieser Geruch des Todes auch über unseren Kulturen. Und weil das so ist, gibt es immer wieder diesen Egoismus und diesen Neid und diese Zerstörung und diesen Hass und diese Kriege und diese Gleichgültigkeit, die uns oft so kennzeichnet gegenüber dem, was passiert. Wer Gott verleugnet, eine Kultur, eine Menschheit, die Gott verleugnet, die ist dann irgendwann auch ausgeliefert den anderen Göttern, den Geistern, den Mächten. So wie im Dritten Reich, wo man den wahren Gott vertreiben wollte und dann die germanischen Götter rief, die dann schließlich Krieg und Zerstörung brachten. Tragisch und folgenreich. Und das Dritte aber, und es wäre schlimm, wenn ich jetzt hier aufhören würde, gut, dass ich den dritten Punkt habe. Das Dritte ist wunderbar und segensreich. Die biblische Geschichte und die Geschichte des Menschen als Ebenbild Gottes geht ja weiter. Und es ist ein ganz durchgehender und deutlicher Faden durch die Bibel hindurch, diese Frage, was ist der Mensch und was ist der Mensch vor Gott und wie ist er als Ebenbild Gottes in dieser Welt da? Wunderbar und segensreich ist, dass Gott Mensch wird und dadurch sein Bild neu aufrichtet in dieser Welt und uns neu zeigt, was es bedeutet, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Und dieses vollkommene Ebenbild Gottes, dieses Unverzerrte, das ist der Mensch Jesus Christus. Und so steht Jesus in der Mitte der Bibel als der wahre Mensch, als der, der uns zeigt, was Menschsein eigentlich heißt, der das Bild Gottes im Menschen ohne Verzerrung, ohne Abweichung darstellt. Er ist wahrer Mensch und er ist auch wahrer Gott. Er ist, so wie es im Kolosserbrief einmal heißt, im ersten Kapitel, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus sagt es selbst, er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist das Fenster in die Wirklichkeit Gottes. Er ist der Maßstab, er ist der Footprint Gottes in dieser Welt. Und dann ist das Tolle, und das ist für uns so ermutigend, dass dieser Jesus ganz neu wieder Gottes Liebe und Gottes wiederherstellende Freundlichkeit darstellt. Er kommt jetzt nicht und sagt, ich bin der wahre Mensch und so wie ich bin, so müsstet ihr eigentlich alle sein, aber ihr seid's nicht. Sondern er kommt als Hirte, er kommt als Erlöser, er kommt als Heiland, Er kommt als Helfer, er kommt als Arzt, er kommt als Freund. Er heilt die Kranken, er richtet die Niedergetretenen auf. Und er zeigt sich als Messias, der das messianische Zeitalter einläutet, wo der Löwe und das Lamm beieinander wohnen und keiner dem anderen schadet. Und deswegen können wir nicht über diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen und auch über die Zerstörung der Gottesebenbildlichkeit reden, ohne über Jesus zu reden, weil wir in Jesus dieses Bild Gottes in einer einzigartigen Weise sehen. Er stellt das Ebenbild Gottes dar und noch mehr, er stellt das Ebenbild Gottes in uns wieder her. Dazu ist er gekommen, um uns herauszulösen aus der Verzerrung und aus der Entfremdung und aus dem, was die Bibel Sünde nennt, und uns hineinzustellen in die Freiheit der Kinder, der Söhne und Töchter Gottes, in diese neue Wirklichkeit seiner Ebenbildlichkeit hinein. Jesus stellt das Ebenbild Gottes in uns wieder dar, wieder her. Und er sendet uns, das ist jetzt noch das Tolle, und deswegen kommen wir jetzt auch zu Pfingsten, was ja wir am Sonntag feiern, er sendet uns, damit zu helfen, dass das Ebenbild Gottes wieder dargestellt wird in dieser Welt. Er holt uns wieder ganz auf seine Seite und sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nehmet hin den Heiligen Geist, Johannes 20. Er kommt und sagt, so jetzt kommt auf meine Seite und ich mache euch heil. Und wenn ich euch heil mache, dann könnt ihr in diese Welt gehen und helfen, dass diese Welt wieder ein Stück heiler wird. Und deshalb ist auch unser Einsatz für die Menschen, die unterdrückt werden, die entrechtet sind, Einsatz für Gebeugte, Einsatz für Verfolgte, für Arme, für übersehende Menschen, ganz im Sinne dieser Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit, die von Jesus herkommt. Weil es ist der Einsatz dafür, dass das Ebenbild Gottes nicht mehr mit Füßen getreten wird. Und egal, was du machst, im Studium und Schule, im Beruf, was immer du machst, du darfst auf diese Seite Gottes treten und von seiner Seite her mitarbeiten, dass die ursprüngliche Schönheit der Schöpfung wiederhergestellt wird. Wir hatten vor einem guten Jahr, glaube ich, eine Gruppe da von der International Justice Mission. Das sind Christen, die sich zusammengeschlossen haben, um zu helfen, dass Gerechtigkeit passiert. Zum Beispiel in Indien, wo Mädchen versklavt werden und in die Prostitution gegeben werden. Und die mithelfen mit rechtlichen Mitteln, dass die dort wieder herauskommen können. Und die Rechtsanwälte dann anstellen oder selbst sich dafür einsetzen. Und die versuchen gerade da, wo Menschen entrechtet werden und die auch keine Möglichkeit auf ein gerechtes Gerichtsverfahren haben, zu helfen, dass diese Menschen, dass ihnen Gerechtigkeit passiert. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähnlich gibt es ja viele, viele Dinge, die wir tun können, sei es im medizinischen Bereich, sei es in der Fürsorge für andere, sei es aber auch direkt vor unserer Haustür. Für den, den keiner ansieht, dass wir ihn ansehen. Mit dem keiner spricht, dass wir mit diesen Menschen sprechen. Wir können uns mit Jesus einsetzen dafür, dass das Ebenbild Gottes nicht weiter mit Füßen getreten wird, sondern wieder aufgebaut wird, wieder aufgerichtet wird in Menschen. Weil Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind, wollen wir im Namen Jesu uns für die Menschen einsetzen. Wir wollen sie respektieren, wir wollen ihnen ihre Würde wiedergeben, wir wollen ihnen helfen, wir wollen sie unterstützen. Und wir wollen vor allen Dingen auch sie wieder in die Beziehung zu Gott einladen. Und das ist leider manchmal bei uns in der Kirche, manchmal auch im CT, so ein bisschen schambesetzt, dass man sich kaum traut, darüber zu reden. Und doch ist es das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, dass wir ihm das weitersagen, was wir erfahren haben. Nämlich, dass Gott sich finden lässt und dass er Ja sagt und dass wir ihn aber Vater nennen dürfen, dass er unser guter Vater ist. Der dreieinige Gott, der am Anfang der Bibel uns so dargestellt wird, dass er sagt, lasset uns Menschen machen nach seinem Bild. Er ruft uns in die Beziehung zu ihm. In dieser Beziehung entdecken wir unsere wahre Würde. Und deshalb können wir als Männer und Frauen auf der Seite Gottes mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen, weil wir seine Geschöpfe sind. Wir entspringen aus seiner liebevollen Hand, weil wir seine Kinder sind. Er ist unser Vater. Und weil wir seine Verbündeten sind. Jesus macht uns zu seinen Verbündeten. Diesen Bund, diese Wiederherstellung, diese Wiederanknüpfung durch Jesus, die feiern wir gleich im Abendmahl. Und wir feiern auch jetzt im Blick auf Pfingsten dieses unglaubliche Geschenk, dass Gott erneut seinen Geist in uns hineinhaucht. Das ist das, was die Kirche zu Pfingsten feiert. Dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alle Menschen, auf Männer und Frauen, Jung und Alte, Hohe und Niedrige, Reiche und Arme, auf alle ausgegossen wird und alle begabt werden und alle erfüllt werden mit seiner Wirklichkeit. Das feiern wir jetzt auch gleich beim Abendmahl, dass Gott sich uns ganz schenkt und in uns sein Ebenbild wieder aufbaut. Wir sind geschaffen im Bild Gottes. Das ist ein Grund zu feiern und das ist ein Grund zu handeln in seinem Namen. Gott sehnt sich nach uns, nach seinen Geschöpfen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will jetzt und in Ewigkeit mit uns verbunden werden. Er wartet auf unser Ja. Und so können und sollen wir in dem Bewusstsein leben. Und wir wollen es auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und dass wir in seinem Namen und in seinem Auftrag als seine Verbündete in dieser Welt Gutes bewirken können. Vater, wir danken dir für dein Geschenk, dass du uns heraushebst, so wie wir es gerade auch gesungen haben, uns hineinziehst in die Beziehung zu dir, dass du uns das schenkst, uns adelst, dass wir deine Kinder sind, dass wir Ebenbild sind, Männer und Frauen, die angestrahlt werden von deinem Glanz und die deinen Glanz wieder strahlen können. Hilf uns, Herr, dass wir das nicht nur für uns wahrnehmen und ernst nehmen, sondern dass wir das hineintragen in diese Welt und dass Menschen heil werden, weil wir ihnen in deinem Namen dienen. Das bitten wir dich durch Jesus. Amen.